Domradio Menschen.
Wie sehr wünschte ich eine arme Kirche für die Armen? Diese Worte von Papst Franziskus sprechen Norbert Ernst aus der Seele. Schon 2007 hat der Priester Norbert Ernst Kardinal Jorge Bergoglio kennengelernt. Damals leitete der heutige Papst bei der Generalversammlung der Bischöfe aus Lateinamerika und der Karibik, 2007 war das Redaktionskomitee für das Schlussdokument. Und heute ist Norbert Ernst Pfarrer am Niederrhein mehr als glücklich darüber, wie Papst Franziskus seine Kirche führt und was das mit damals, Aparecida 2007, zu tun hat. Norbert Ernst arbeitete als junger Kaplan im sozialen Brennpunkt. Später lebte er 7 Jahre als Priester beim Volk der Quechua im südlichen Hochland Perus. Diese Zeit nennt er heute seine weltkirchliche Lehrzeit. Norbert Ernst hat es sich zur Lebensaufgabe gemacht, das Erbe des Konzils zu bewahren. Dafür ist er mit Preisen, unter anderem dem Papst-Johannes-Preis und dem Walter- und Marianne-Dirks-Preis, ausgezeichnet worden. Was der Katakombenpakt ist und warum Papst Franziskus ihn so glücklich macht, darüber werden wir jetzt sprechen in dieser Sendung Menschen. Herzlich willkommen, Norbert Ernst. Herzlich willkommen, alle, die eingeschaltet haben. Am Mikrofon Angela Krumpen. Domradio, die Sendung Menschen. Zu Gast ist Norbert Ernst, das wissen wir. Aber Norbert Ernst, unser Gast, stellt sich selber vor. Deswegen bitte, Alter?
72.
Oh, da muss der nachdenken. Religion?
Katholisch.
Wie gerne?
Wie gerne?
Ja.
Sehr gerne.
Ja. Berufung, ich meine es jetzt nicht in dem Sinne von, ich bin berufen zum Priester. Gibt es etwas, wo Sie sagen würden, das ist meine Berufung? Nicht in diesem theologischen Sinn, sondern einfach im menschlichen Sinn.
Menschen zueinander zu führen.
Die stärkste Erinnerung an meinen Vater ist?
Eine recht zwiespältige.
Ihn zu verlieren, als ich 8 Jahre alt war?
Eine Katastrophe.
Ältester von 5 Halbwaisen zu sein, hieß für mich?
Als Kind Vaterrolle zu übernehmen.
Die stärkste Erinnerung an meine Mutter ist?
Dass sie eine vielseitig begabte Frau war und in der Lage war, diese große Familie zu managen und gleichzeitig noch kulturell tätig zu sein.
Sie zu verlieren, als ich 21 Jahre alt war?
Die zweite Katastrophe.
Am 28. Oktober 1958 suchte ich mir in der Nachbarschaft ein Fernsehen, um den neuen Papst zu sehen und dachte als erstes:
Ach, ein so alter Mann und dann auch noch so dick.
Priester wollte ich werden, weil
ich fasziniert war von der Möglichkeit, liturgisch tätig zu sein und zugleich mit Menschen und für Menschen da zu sein.
Dass mein Studium mitten ins Konzil fiel, bedeutete für mich
ein Glücksfall.
Der sogenannte Katakombenpakt ist ein subversives Vermächtnis des Konzils, weil
die Bischöfe, die diesen Katakombenpakt geschlossen haben, durch ihr persönliches Leben und durch ihr kirchenpolitisches Leben dem Konstantinischen Pakt, der 1500 Jahre die Kirche bestimmt hatte, ein Ende setzen wollten.
Von Karl Rahner habe ich damals gelernt,
dass Gott ein Geheimnis ist, auf das niemand einen Zugriff hat.
Von Josef Ratzinger habe ich damals gelernt,
dass Theologie ein sprachliches Abenteuer ist.
Ein Industriepraktikum als Fließbandarbeiter in der Fabrik wollte ich vor der Priesterweihe unbedingt machen, damit
ich der Realität anderer Menschen, vor allem derer, die in der Industrie tätig sind, mich annähern könnte.
Geändert hat sich durch diese meine Zeit am Fließband in meinem Leben
die Sicht auf die Realität.
Dass 1980 Oscar Romero am Altar ermordet wurde, war für mich
eine tiefe Erschütterung, dass im christlichen Abendland es möglich ist, einen Bischof umzubringen.
Ich wollte selbst zu den Armen Lateinamerikas, weil
ich ähnlich wie die Erfahrung an der Seite der Industriearbeiter, aus der Sicht der Armen dieser Welt die Welt neu sehen lernen wollte.
Die Zeit in den Südanden in Peru wurde meine weltkirchliche Lehrzeit, indem
ich von den Freundinnen und Freunden der Indigenas lernte, wie man einerseits den widrigen Verhältnissen widerstehen kann und gleichzeitig das Leben feiern kann.
Das Schlimmste in Peru war?
Die Erfahrung der Eltern, die ihre sterbenden Kinder ins Pfarrhaus brachten. Und die Kinder starben an Husten und Durchfall, also an durchaus heilbaren Krankheiten.
Auf den Höhen der Südanden habe ich wie Elias Gottes Stimme vernommen,
in den Stimmen der Armen.
Nach Deutschland wollte ich trotzdem wieder zurück, weil
die Indigenas mir beigebracht haben, du gehörst dahin, wo deine Eltern begraben sind.
In Deutschland wollte ich dann vor allem
für eine katholische im Sinne der globalisierten Weltkirche tätig werden.
Von Klerikern zu hören, dass die Zeit der Konzilspriester vorüberginge, hat mich
erzürnt, weil sie diese These ausgerechnet von Menschen vertreten wurden, die das Konzil nie wirklich akzeptiert hatten.
Als Jorge Maria Bergoglio zum Papst gewählt wurde, habe ich gedacht.
Da habe ich geweint.
Oh.
Und vor allem deshalb geweint, ich saß zu Hause vor dem Fernseher, weil ich nicht nur diesen Menschen, sondern auch dann noch seine Namenswahl als sehr bewegend erlebte.
Wenn Papst Franziskus seinen Besuchern heute das Protokoll von Aparecida mitgibt, ist das für mich?
Der Nachweis dafür, dass seine Arbeit, die er in Verbindung mit der lateinamerikanischen Kirche in Aparecida getan hat, für ihn ein Programm, der für die Weltkirche ist.
Das Evangelium heißt für mich?
Die frohe Botschaft im Hinblick auf jene Welt, in der alle Menschen Platz haben. Die Botschaft vom Reich Gottes und die Parteinahme des Gottes des Lebens an der Seite derer, die am Leben gehindert werden.
Gott ist?
Ein unbegreifliches Geheimnis, das immer größer ist als unser eigenes Herz.
Dann reden wir jetzt mal ein bisschen über dieses Geheimnis. Die Sendung Menschen im Domradio. Unser Gast ist heute Norbert Arns. Ich glaube, ich trete Ihnen nicht zu nahe, wenn ich sage, Sie sind das, was man einen Konzilspriester nennt. Jemand, der durch und durch vom Konzil geprägt wurde, heißt das. 1965 wurde während des Konzils der sogenannte Katakombenpakt von 40 Bischöfen geschlossen. Später kamen 500 dazu, die sich angeschlossen haben. Das ist für Sie, obwohl es in den offiziellen Statuten eine Marginalie ist, das Herz des Konzils, das, was sie am meisten bewegt hat. Warum war dieser Katakombenpakt für Sie so wichtig?
Der Katakombenpakt ist für mich das deutlichste Zeichen dessen, was Papst Johannes der 23. mit dem Konzil wollte, als er sagte, ich möchte, dass die Fenster der Kirche aufgerissen werden, damit der Wind des Heiligen Geistes den imperialen Staub aus der Kirche herausbläst, der sich im Laufe der Jahrhunderte in der Kirche abgesetzt hat.
Papst Johannes der 23. hat ja 4 Wochen vor dem Konzil gesagt, er wünscht sich eine Kirche der Armen.
Eben deshalb, das war der Abschied von der konstantinischen Kirche, die 1500 Jahre lang sich orientiert hat an der Auseinandersetzung oder der Koalition mit der Macht.
1965 in diesem Katakombenpaktpapier stehen ziemlich taffe Sachen drin. Ich habe das mal nachgelesen. Also da steht zum Beispiel drin, dass die Bischöfe sich verpflichten, arm zu leben, also keine reichen Möbel zu haben, keine Ländereien, keine reichen Häuser, einen bescheidenen Lebensstil, bescheidene Sachen essen. Das wird so deutlich ausgedrückt. Also die Bischöfe wollten selber auf ihren normalen Lebensstil verzichten.
Ja, ich glaube, man muss berücksichtigen, dass diejenigen, die das schrieben, Kirchenfürsten waren.
Das meine ich ja. Also
er hat einen und sie nehmen Abschied von dieser Art von Kirchenfürsten-Dasein und wollen leben, wie die Menschen um sie her leben. Also einen einfachen Lebensstil entsprechend dem Evangelium praktizieren. Das ist der eine Teil an diesem Pakt. Und der andere ist aber gleichzeitig auch, sie wollten ihre kirchenpolitische Position und ihre weltpolitische Sendung in diesem Pakt auch reflektiert wissen.
Das war... 3 Jahre später gab es eine Konferenz in Medellin in Lateinamerika 1968 und da hat ein Teil dieser Bischöfe ernst gemacht, indem sie Länder zum Beispiel, die der Kirche gehörten, abgegeben haben, an die Armen gegeben haben. Das heißt, das war nicht einfach nur Schall und Rauch oder nur Papier, sondern sie haben wirklich gemeint, was sie gesagt haben.
Natürlich. Und diejenigen, die das zuerst am 16. November 1965 in der Domitila-Katakombe, daher stammt ja auch der Name, unterschrieben haben, haben das niedergeschrieben, was sie bereits praktizierten. Mhm. Es war nicht erst sozusagen eine Willenserklärung und anschließend gehen sie an die Realisierung, sondern sie stammt, also zum Beispiel Dom Helder Camara, der ja zunächst Weihbischof in Rio de Janeiro war, später Erzbischof in Recife wurde, 1964, hat sich geweigert, in den erzbischöflichen Palast zu ziehen und ist in eine kleine Kirche in einem Elendsviertel gezogen und hat da in einem angebauten Raum seine privaten Räume genutzt. Ich könnte den mir sehr gut bekannten Bischof Pepe Damat aus Cajamarca noch erwähnen. Der hat nie eine Mitra getragen, sondern immer den Sombrero der Campesinos und einen Poncho.
Was ein Zeichen ist, ich bin wie ihr. Haben nach 1968 viele Ordensschwestern, viele Priester aufgegriffen und haben selber dann auch ihren Lebensstil verändert, was 1973 zu einer Gegenbewegung geführt hat und die CELAM, also die lateinamerikanische Vereinigung der Bischöfe oder Bischofskonferenzen, dass da einfach eine andere Personalpolitik gemacht wurde. Darunter haben sie ab dann sehr gelitten. Was haben sie in all den Jahrzehnten gedacht? Also die tragenden Protagonisten dieser Bewegung wurden sozusagen ausgetauscht, weil das vielen zu weit ging.
Ja, vor allem in der Kirchenleitung in Rom, die hat sich höchst beunruhigt gefühlt durch das, was in Lateinamerika an politischer und kirchlicher Eigenständigkeit sich entwickelte. Und weil sie glaubten, dass nur durch personalpolitische Maßnahmen verändern zu können, haben sie die Bischöfe, die dem Katakombenpakt sich nahe fühlten oder sich auch ihm angeschlossen hatten, durch andere Bischöfe ersetzt, die die Korrektur hervorriefen. Medellin war eben, man könnte sagen, der erste Fall innerhalb der katholischen Weltkirche, dass eine Kontinentalkirche insgesamt eine Kursänderung vornahm, die durch das Konzil eigentlich vorgezeichnet war, aber die anderen Kontinentalkirchen, Europa, Asien, Afrika, waren dazu nicht in der Lage, weil sie organisatorisch nicht so vorbereitet waren, wie das für Lateinamerika galt. Sie haben den CELAM eben erwähnt, den Consejo Episcopal Latinoamericano, den lateinamerikanischen Bischofsrat, der organisatorische Zusammenschluss dieser Kirchen war.
Lassen Sie mich noch eine Frage vor den Nachrichten stellen. Was Sie eben gesagt haben, die Bischöfe und viele andere haben ernst gemacht, sind nicht ins bischöfliche Palais gezogen, sondern in eine bescheidene Wohnung daneben. Das macht Papst Franziskus auch. Er lebt bis heute nicht im Vatikan.
Nicht im päpstlichen Palast, im Vatikan wohl, aber in der Casa Santa Marta. Und er hat ja vor Jesuitenschülerinnen und Schülern einmal offenherzig bekannt, dass er das nicht gegen den päpstlichen Palast so entschieden habe, sondern aus psychiatrischen Gründen. Er brauche die Nähe der anderen Menschen täglich. Und das ist gleichzeitig auch, wie mir scheint, ein diplomatischer Kniff.
Und es ist die Verbindung zu all dem, was wir erzählt haben, das müssen wir dann im Laufe der Sendung noch fortführen, denn 2007 haben sie diesen Papst kennengelernt und in Verbindung mit einem Dokument, was für das, was der Papst heute lehrt, sehr wichtig ist. Aber erstmal reden wir darüber, dass sie selbst als Kind gute Erfahrungen mit einer Kirche gemacht hat, die die Menschen im Schatten, wozu ihre Familie gehörte, nicht vergessen hat. Sie hatten eine harte Kindheit mit vielen Schicksalsschlägen und davon erzählen wir nach den Nachrichten im Domradio. Die Sendung Menschen und unser Gast heute ist Norbert Arndt. Norbert Arndt, Sie sind am Niederrhein groß geworden und Sie waren der älteste von 5 Kindern. Das jüngste Kind war aber noch nicht geboren, da starb Ihr Vater. Und Sie waren 8 Jahre, als Sie halbwaise wurde. Ihre Familie war nicht reich und damit war für Sie die Kindheit eigentlich vorbei, oder?
Ja. An dem Tag, an dem mein Vater starb, drückte meine Mutter mich an sich und sagte, du bist mein Großer, jetzt musst du mir helfen. Und das war für mich wie eine Art, wenn ich das aus dem Rückblick betrachte, Aufforderung, jetzt an der Seite der Mutter für die Familie mitverantwortlich zu sein.
Kinder machen ja fast alles oder alles. Das haben sie auch gemacht. Sie haben gesorgt. Sie sind zur Schule gegangen und nach Hause zum Tante-Emma-Laden gelaufen und haben da sich um die Kleinen gekümmert oder ausgeholfen.
Und im Laden verkauft, Löschblätter, Hefte, Bleistifte, alles das, was man in
Ein
den Schulen braucht.
Ein einzelnes Löschblatt?
Nein, aber es gab dann 10 so. Löschblätter für 10 Cent oder 10 Pfennig.
Okay. Das war vor meiner Zeit.
Die Murmeln. Die Murmeln, für 5 Pfennig kriegt man 50 Stück und die musste ich dann abzählen. Oder die Bonbons. Nein, aber im Ernst, auf der einen Seite war es die Verkaufstätigkeit im Laden und auf der anderen Seite auch das Kümmern um die jüngeren Brüder. Und es war für mich natürlich auch ein Stück Anerkennung als der Kleine, gleichzeitig der Größte zu sein, innerhalb der Familie und die Verantwortung mit übernehmen zu können.
Naja, 8-Jährige, 9-Jährige sind ja auch schon sehr verständig. Die sind körperlich selbstständig, ne? Die können sich selber waschen und können auch irgendwie ein Spiegelei zubereiten und so. Das heißt, die sind sehr verständig, aber es sind ja noch kleine Kinder und sie können solche Rollen annehmen, aber meistens zahlen sie dafür später mal im Leben den Preis.
Ja, natürlich. Diese ständige Überforderung, die ich beispielsweise dann auch erlebt habe, wenn unsere Mutter die Umsatzsteuer nicht mehr entrichten konnte und dann einen Besuch des Finanzbeamten zu Hause erleben musste und anschließend unsere Mutter weinend am Tisch saß, dann habe ich mir damals vorgenommen, ich nehme Steine und werfe die Fensterscheiben des Finanzamtes ein. Das war der Zorn des kleinen Jungen, der keine anderen Mittel hatte, um sich gegen das erlebte Unrecht zu wehren.
Ja. Sie haben im Fragebogen gesagt, dass Ihre Mutter für Sie alle gesorgt hat. Ich meine, das ist ja natürlich, sie war schwanger, als sie ihren Mann verlor. Und da gab es noch viel schon geborene Kinder. Das ist einfach wirklich tough, ein toughes Programm. Aber sie hatte auch noch Zeit für kulturelle Dinge.
Ja, sie konnte sehr gut Klavier spielen. Sie hat mit uns dafür gesorgt, dass wir alle ein Instrument wenigstens spielen konnten. Wir haben regelmäßig kleine Familienkonzerte gemacht. Und sie selbst hat auch regelmäßig Orgel gespielt. Nicht nur in Gottesdiensten, sondern auch bei größeren Auftritten des Kirchenchores. Sie war aktives Mitglied im Kirchenchor und hat gleichzeitig noch den Vorsitz der Frauen- und Müttergemeinschaft übernommen. Und sich später sogar noch in den Gemeinderat wählen lassen. Also sie war eine
Heidedaus.
Ja, vielseitig begabte und vielseitig fähige, aber auch vielseitig beschäftigte Frau.
13 Jahre hat diese Phase ungefähr gedauert. Sie waren von 8 bis 21. Dann ist Ihre Mutter bei einem Verkehrsunfall tödlich verunglückt. Ihr Vater ist an einer Krankheit, an Leukämie gestorben. Das hat ein bisschen Vorlauf. Da weiß man ein bisschen, was einen erwartet. Jedenfalls ungefähr. In meinem Verkehrsunfall ist das anders. Im Fragebogen haben Sie gesagt, das war die 2. Katastrophe in meinem Leben.
Da standen wir 4 allein und mit diesem Laden und all den Verpflichtungen, die da mit einhergingen. Aber wir haben dank der Solidarität in der engsten Familie, die Großeltern sind zu uns ins Haus gezogen und haben unser Elternhaus sozusagen erhalten. Die Geschwister meiner Mutter waren behilflich, dass wir in der ersten Zeit über die Runden kamen. Und das Erstaunlichste für mich war die Hilfsbereitschaft auch aus der Gemeinde, innerhalb derer wir lebten. Also, dass die Gemeinde mit dafür gesorgt hat, dass wir regelmäßig zu essen hatten, dass das nicht abhängig war von den Einkünften, die über den Laden kamen, die nicht sehr großzügig waren.
Bei 5 Pfennig für Bonbons verdient man eben
alles,
nicht viel. Ne?
Alles so. Pfennigbeträge. Ja. Aber dass die Solidarität innerhalb der Gemeinde so stark war, dass sie uns als Familie mitgetragen hat, das ist für mich ein erlebnismäßiger Beitrag auch zu meiner eigenen Evangelisierung geworden.
Und ja auch das, was Sie später immer vertreten haben, was Sie später immer leben wollten, dass Kirche solidarisch ist mit denen, ich habe am Anfang gesagt, im Schatten oder in Not geratenen Menschen, einfach die mit dabei leben. Ja. Das alles hat gemacht, dass Sie Priester werden wollten und geworden sind. Und das in den Zeiten des Konzils. Das erzählen wir gleich. Domradio. Die Sendung Menschen. Heute zu Gast ist Norbert Arns. Ich habe eben schon mal gesagt, Sie sind ich trete hier nicht zu nahe, wenn ich sage, Sie sind ein Konzilspriester, weil das Konzil so wichtig für Sie war. Warum war das Konzil so ein Abenteuer?
Aus mehreren Gründen. Erstens, dass die Kirche über sich selber nachdachte, dass da 2500 Menschen aus allen Völkern und Nationen zusammenkamen, um über die Kirche nachzudenken, über das, was sie selber von sich sagen will und über das, was sie in der Welt bezeugen will. Und wenn ich es auf 3 entscheidende Kurzformeln bringen sollte, dann würde ich sagen, erstens die Rückerinnerung darauf, dass alle Mitglieder des Volkes Gottes sind, gleichwertige, gleichrangige Mitglieder des Volkes Gottes, bevor sie überhaupt irgendeine Funktion wahrnehmen. Zweitens, dass die Kirche im Gespräch mit anderen Religionen sein muss und sich nicht als die betrachten kann, die die einzig wahre ist und alle anderen als Irrgläubige ansehen muss. Sie hat das anerkannt, auch in einem Dokument formuliert. Gott handelt auf Wegen, die wir nicht kennen.
Sind das jetzt Dinge, die jetzt in all diesen vielen Jahren und Jahrzehnten, wo Sie sich damit befasst haben, wichtig geworden sind? Oder ist das das Abenteuer, was Sie damals als junger Student erlebt haben? Waren das die Sachen, die das zum Abenteuer gemacht haben?
Nein, das Abenteuer, das ich damals erlebt habe, war eher die Berichterstattung von Josef Ratzinger über seine Konzilserlebnisse, wenn er von der Konzilssession nach Münster zurückkam. Er war gerade damals unser Professor, Theologieprofessor, und ich muss immer sagen, ich war damals fasziniert von der Sprache, die Josef Ratzinger verwandte, um uns die entscheidenden Gedankengänge der Theologie ans Herz zu legen. Und er hat es vermocht. Er hat mir den Geschmack an der Theologie damals vermittelt. Das war der eine Gesichtspunkt. Und der andere eben, dass er in so jungen Jahren, mit 35 Jahren, eine so wichtige Rolle spielte im Konzil und davon erzählte.
Und dann kam dazu, dass was er erzählte, dass das eben dann so bahnbrechende Dinge waren, wie das, was Sie jetzt zu Beginn gesagt haben.
Die ökumenische Frage, die Erinnerung daran, dass die Kirche, dass alle Mitglieder der Kirche gleichrangige Mitglieder seien im Volk Gottes. Und schließlich, dass die Kirche Verantwortung in der Welt und für die Welt zu übernehmen habe. Also nicht getrennt von der Welt ist, sondern innerhalb der Welt, über die Welt hinausschaut.
Sie haben Johannes Paul den 23., der dieses Konzil...
Johannes den 23.
Johannes den 23., Entschuldigung. Ach, Johannes natürlich, Johannes den 23., der dieses Konzil ins Leben gerufen hat, ihren kirchlichen Großvater genannt. Und vor ein, zwei, drei Jahren, weiß ich gar nicht genau, aber vor nicht vor kurzem, kam sie den ersten Johannes der 23. Preis oder den Johannes 23. Preis verliehen bekommen. Wie ist das denn, wenn man den, den man so als kirchlichen Großvater verehrt, wenn man mit diesem Preis geehrt wird?
Das war für mich noch einmal eine Herausforderung, mich näher mit diesem Menschen zu befassen, der ebenfalls aus einfachen Verhältnissen stammte, der ebenfalls aus einer großen Familie stammte, der sein ganzes Leben lang bescheiden gelebt hat und mit einer hohen Sensibilität für die jeweilige Umgebung, in der er seinen Dienst wahrnahm, als Nuntius in Bulgarien oder in Griechenland und schließlich als Nuntius in Frankreich oder als Kardinal von Venedig, stets der einfache Mensch geblieben war, als der er sich dann schließlich auch als Papst erwies, als er im Gespräch mit jüdischen Besuchern sagte, ich bin Josef, euer Bruder. Angelo Giuseppe Roncalli.
Sie haben diesen Preis unter anderem deswegen bekommen, weil Sie es sich zur Lebensaufgabe gemacht haben, das, was da so abenteuerlich und revolutionär im Konzil war, zu bewahren. Also dieses Erbe zu bewahren. Sie haben da viele, viele Dinge getan. Das können wir unmöglich alles erzählen. Ich will noch ein Mosaiksteinchen hinzufügen. Sie haben 1969 den sogenannten Freckenhorster Kreis mitgegründet und auch da ging es darum, das Konzil zu bewahren. Das war ja schon ganz früh, das war ja direkt nach dem Konzil praktisch.
Ja, das war im unmittelbaren in der unmittelbaren Nachkonzilszeit, als es Tendenzen gab, wie wir meinten, die anzeigten, dass das Konzil entschärft werden sollte oder gar ihm Zügel angelegt werden sollten, wieder durch die Bemühung, das, was das Konzil für das gesamte Volk Gottes formuliert hatte, von der Leitung in die Hand zu nehmen und das Konzil entsprechend zu lenken. Und wir haben gemeint, als ich war damals im Diakonat, viele meiner Kollegen, die bereits als Kapläne und Pfarrer tätig waren, wir müssen uns zusammenschließen, um dafür zu sorgen, dass die Kirche des Konzils lebendig bleibt, auch in ihrer Sensibilität für die ökumenischen und die gesellschaftlichen Fragen.
Das haben Sie dann fortan getan? Sie haben gesagt, Sie waren damals im Diakonat und bevor Sie dann sich zum Priester weihen lassen wollten, wollten sie noch eine Station einfügen. Das hat natürlich auch mit dem Konzil zu tun. Sie wollten am Fließband gestanden sein. Das haben sie durchgezogen. Sie haben dann am Fließband gestanden.
Ich bin darauf aufmerksam gemacht
worden. Genau, und das erzählen wir in der zweiten Stunde mit diesem Fließband. Vorher, zur vollen Stunde, hören wir aber eine Geschichte, die sie uns mitgebracht haben, die aus Peru erzählt.
In der Pfarrei Pucará im südlichen Andenhochland Perus, 1100 Kilometer südlich von Lima, in einer der ärmsten Zonen des Landes, auf 4000 Meter Höhe gelegen, wo ich in den 80er Jahren ein Stück meines Lebens mit dem Volk der Quechua geteilt habe, dort kommt eines Tages Leandro zu mir. Leandro gehört dem Volk der Quechua an, ist einer der Mitarbeiter in der Pfarrei. Leandro hat erst als Erwachsener lesen und schreiben gelernt. Leandro hat durch uns als Pastoralteam vermittelt, die erste eigene Bibel erworben. Leandro geht 6 Stunden lang auf den aus abgehalfterten Autoreifen geschnittenen Gummisandalen, um in das gemeinsam errichtete Gemeindezentrum zu kommen. Leandro kommt also eines Tages zu mir und sagt, Hermano Norberto, ich habe die Geschichte gelesen, wie Eva aus der Seite Adams geschaffen wird. Ich reagiere innerlich. Wer ein ordentlich studierter westlicher Kleriker bei einer solchen Bemerkung reagieren muss, nämlich mit der Befürchtung, ach, jetzt kommt der auch mit der Frage, die du in den deutschen Pfarreien häufig gehört hast, nämlich, muss man das glauben? Ist das wahr oder ist das eine Legende? Zu meiner großen Überraschung fragt Leandro aber gar nicht, Ich will dir mal sagen, was ich mir gedacht habe, als ich die Geschichte las, gibt er mir zu verstehen. Ich habe mir gedacht, wenn du Zeferina wehtust, Zeferina ist deine Frau, wenn du Zeferina wehtust, dann verletzt du nicht nur sie, sondern auch dich selbst, denn sie ist Fleisch von deinem Fleisch. Wenn du also sie und dich verletzt, dann verletzt du auch Gott, denn wir beide sind Bild und Gleichnis Gottes. Eine lebenswende Geschichte von Norbert Arns.
Am Mikrofon Angela Krumpen und zu Gast im Studio ist Norbert Arns. Sie haben uns eine Lebenswende-Geschichte mitgebracht. Das heißt ja so viel, dass diese Geschichte, die Sie gerade erzählt haben, eine Wende in Ihrem Leben war.
Eine Wende für mein Selbstverständnis im Glauben, für mein Amtsverständnis und für die Offenbarung der Bibel. Denn ich musste mir hier von Leandro, der schließlich kein Hebräisch studiert hatte wie ich, kein Griechisch, keine hochqualifizierten Theologieprofessoren gehört hatte wie Josef Ratzinger oder Karl Rahner, wie ich das in Münster getan hatte, und von ihnen hatte ich die Schöpfungsgeschichte interpretiert gehört. Leandro hatte das alles nicht gehabt, aber er hat mir die Deutung der Schöpfungsgeschichte ans Herz gelegt, wie niemand anders sie mir offenbart hatte.
Inwiefern?
Nämlich, dass er nicht nur von sich selbst und seiner Beziehung zur Zeferina redet, als einer, die nicht nur göttliche Würde besitzt, sondern auch gleichzeitig Gottes Erfahrung in sich enthält, sondern er redet ja auch über meine Beziehung zu sich und zu Zeferina. Im Grunde über die Beziehung aller Menschen, die auf dieser Welt als Söhne und Töchter Gottes existieren, zueinander, und macht damit deutlich, wenn du einem Menschen ein Weh zufügst, tust du es dir selber an und gleichzeitig verletzt du Gott damit. Diese Bedeutung der Schöpfungsgeschichte ist mir durch Leandro aufgeschlossen worden.
Und wenn es eine Lebenswende-Geschichte ist, hat es sie in diesem Moment ja offensichtlich erschüttert, weil dieses ganze Vorwissen und das Studium nicht da war und trotzdem diese Einsicht so tief ging an dieser Stelle. Hat es denn auch in der Folge mit Ihnen, also Sie in der Folge verändert?
Ja, ich habe seitdem nicht mehr dem angelernten Programm, das mir im Priesterseminar noch beigebracht wurde, du musst sozusagen den Gemeinden erklären, wie man die Bibel richtig lesen muss. Seitdem habe ich empfindsamer darauf gehört, was Menschen hören, wenn sie selber die Bibel lesen und mir helfen, das zu hören, was sie begriffen haben. Das ist Offenbarungsgeschehen. Und sich dafür zu sensibilisieren, heißt auch, bescheidener im Amt zu werden. Das, was ich im klerikalen Dasein häufig als eine Gefährdung auch unseres Amtes inzwischen begriffen habe, nämlich sich als Gottesbesitzer zu fühlen und anderen Gott beibringen zu wollen, statt darauf aufmerksam zu werden, wo Gott in den anderen wirkt.
Norbert Arns, unser Gast heute in der Sendung Menschen. Sie wollten vor der Priesterweihe am Fließband arbeiten. Im Fragebogen habe ich Sie danach schon befragt und Sie haben gesagt, ich wollte einfach diese Perspektive einnehmen. Ich wollte wissen, wie das ist, wenn man am Fließband steht, und habe die Welt fortan auch aus dieser Perspektive mit anschauen können. Gleichzeitig wollten Sie das, was Sie da tun, aber auch reflektieren und haben noch Wirtschaft studiert oder einen Kurses gemacht, das weiß ich nicht so genau. Was war dieses Bedürfnis von Erfahrung und Reflexion gleichzeitig?
Das Seminar für kirchlichen Dienst in der Industriegesellschaft, das es damals nur im evangelischen Bereich gab, hat diese Anlage gehabt. Diejenigen, die im kirchlichen Dienst stehen, dafür zu sensibilisieren, welche Herausforderungen für die Industriearbeiterschaft, vor allem für die Hilfsarbeiter und Hilfsarbeiterinnen in den großen Industriebetrieben, sich darstellte. Und ich bin bei der Firma Schott in Mainz am Fließband gestanden und habe täglich an die 2000 Bildschirme vom Fließband geholt. Mhm. Neben mir arbeiteten Serben, Kroaten, Türken, Spanier, Italiener. Das heißt, es war auch eine lebensmäßige internationale Erfahrung am Fließband. Und da wir uns Türken, Italiener, Spanier sprachen nicht so gut Deutsch, ich sprach damals noch kein Spanisch und kein Italienisch. Wir haben uns auf sehr freundschaftliche Weise zu verständigen gelernt. Und das hat mir geholfen zu begreifen, dass die Solidarität auch alle Hemmnisse und Hindernisse überwinden kann, die zwischen kulturelle Hemmnisse überwinden kann, die zwischen Menschen existieren.
Ist das nicht trotzdem ein bisschen was Künstliches, sich da ans Band zu stellen? Weil Sie haben ja immer gewusst, ich mache das nur eine Zeit. Ein halbes Jahr ist viel, das ist lange, es ist lang genug, dass einem die Knochen wehtun, wenn man so oft am Tag das machen muss. Aber es ist ja was anderes, ob man das wählt, um diese Erfahrung zu machen, oder als ob man da steht, weil man sowieso nichts anderes machen kann.
Das ist, glaube ich, ein erheblicher Unterschied. Und das hat mich auch dazu bewogen, in meinem kirchlichen Dienst mich stets daran zu gemahnen, dass ich die Welt aus der Sicht derer wahrzunehmen habe, die ich da erlebt habe am Fließband und die keine anderen Möglichkeiten sahen, so wie ich sie hatte. Aber dafür einzutreten, dass die christlichen Gemeinden mit diesen Menschen sich solidarisch fühlten und ebenfalls in einer gesellschaftlichen Sensibilität sich weiterentwickelten, das wurde seitdem für mich zum Auftrag. Und ich habe in dieser Zeit auch meinen Primitspruch gefunden, den Spruch, der sozusagen für mich der Leitfaden für meinen Dienst geworden ist, von Jean Cardonnel, einem französischen Arbeiterpriester, der gesagt hat, der Herr, an den ich glaube, geht niemals auf die Jagd. Aber das sagt noch viel zu wenig. Er steht vielmehr immer auf Seiten des Wildes. Ja, er ist das Wild.
Genau, das wäre meine nächste Frage gewesen, aber vielleicht gerade kurz nochmal zu diesen französischen Arbeiterpriestern. Also die Arbeiterpriesterbewegung war ja vor allem in Frankreich sehr stark. Und das war ein bisschen eine andere Option. Die haben das nicht für ein halbes Jahr gemacht, sondern gesagt, wir wollen, auch dann ist es noch frei gewählt und es bleibt immer dieser Unterschied der freien Wahl. Aber die haben für ihr Leben eine ganz andere Perspektive eingenommen. Das war für sie aber nie eine Option.
Nein, das war für mich damals noch keine Option, weil ich noch nicht so vertraut war mit der Arbeiterpriesterbewegung, weil ich erst allmählich lernte, was das sowohl für das kirchliche Amt, wie für mich persönlich, wie für die Kirche insgesamt bedeutete. Und habe dann später, wie gesagt, daraus die Konsequenz gezogen, eher an die Seite der Armen in der dritten Welt zu gehen, als an die Seite der Industriearbeiterschaft hier in Europa.
Das war 1983. Dieser Weihespruch von Jean Cardonnel, der Herr geht niemals auf die Jagd, und das geht ja dann, es löst sich auf mit, er ist das Wild. Was daran hat sie bewegt, das zu nehmen? Das heißt ja auch, dass sie selber zum Wild werden können, wenn man das ernst nimmt.
Ja, ich habe ja auch zum Teil jedenfalls dieses Underdog-Sein erfahren, als ein Kind, das bedrängt war von Katastrophen, für die es keinen Begriff hatte. Aber es gibt, glaube ich, darüber hinaus noch einen anderen Bezug, nämlich der zur deutschen Geschichte. Die Konzentrationslager, die Verfolgung der Juden, das alles hat mitgeschwungen, als ich diesen Satz las, er ist das Wild.
1980 ist Oscar Romero, der ist dann wild geworden, am Altar ermordet worden. Das war eine Zäsur für Sie und Sie wollten selber dorthin. 1983 war es soweit, sind nach Peru gegangen und davon erzählen wir gleich. Weltkirchliche Lehrjahre in den Südanden, die Zeit von 1983 bis 1988. Norbert Arndt, unser Gast heute in der Sendung Menschen, haben Sie so genannt für sich selber in Ihrem Leben. In den Briefen, die Sie damals nach Deutschland geschrieben haben, En Camino, unterwegs haben Sie die genannt, Haben Sie als erstes von einer siebenschwänzigen Mäusefamilie erzählt, die noch das Sympathischste in diesem dunklen, schimmligen, Möchtegern-Haushäuschen gewesen war. Wie war dieser Anfang mit den siebenschwänzigen Mäusefamilie?
Ich war ja nicht alleine, ich bin hingegangen mit Maritris und Michael, einer Kinderkrankenschwester und einem Pastoralassistenten aus der Diözese Hildesheim. Wir hatten uns hier gefunden und uns dann gemeinsam entschieden. Ich war sehr froh darüber, weil ich sehr darauf angewiesen bin, mit anderen Menschen in einer Gesprächsgemeinschaft zu leben und den Herausforderungen.
Wie es der Papst so sagt.
Den Herausforderungen, mich gemeinsam zu stellen und die auch mit den anderen besprechen zu können. Und in der ersten Zeit in Peru habe ich mich mehrfach behindert gefühlt. Ich sah, dass die Kinder, wenn ich mit dem Fahrrad in eine Comunidad fuhr, die Kinder vor mir davonliefen, weil sie diesen fremden weißen Mann als angsterregend empfanden. Das war für mich eine völlig neue Erfahrung. Und mir ging dann auf, das muss vergleichbar dem sein, was Kinder in Deutschland vor einer Reihe von Jahrzehnten erlebten, als ihnen ein schwarzer Mann begegnete. Ich habe mich politisch, kulturell mehrfach behindert gefühlt, weil ich die Umgebung nicht verstand, die kulturellen Ausdrucksformen nicht. Ich verstand kein Quechua, ich konnte etwas Spanisch sprechen, um mich mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu verständigen. Aber es hat mehr als ein Jahr gedauert, bis die Pachamama, wie die Campesinos sagen, uns ergriffen hat. Nämlich, das war bei einem Tanz, als wir dann auf den Boden fielen, aus Unachtsamkeit, da sagten uns die Freunde und Freundinnen aus dem Dorf, jetzt hält die Pachamama euch fest. Die Mutter Erde hält euch jetzt hier fest. Wir konnten dann später teilnehmen auch an den Riten für die Pachamama, für die Mutter Erde, die sie üblicherweise vor der Aussaat oder bei der Ernte feierten, um der Mutter Erde ihre Verehrung zu bezeugen, die sie als ihre Söhne und Töchter ernährt. Das alles war am Anfang völlig unbegriffene Umgebung, sodass ich davon sprechen musste, ich war wie ein mehrfach behinderter Mensch in dieser neuen Erfahrung.
Wenn ich mir das aus der Sicht der Kinder oder der Familien vorstelle, ist das ja auch ein bisschen komisch. Da kommt jemand um die halbe Welt geflogen und sagt, hier bin ich jetzt hier und ich wohne mit meiner siebenschwänzigen Mäusefamilie zusammen und bin aber für euch da. Ich meine, dass das erstmal eine Beziehung werden muss, kann ich mir schon vorstellen.
Wir waren ja nicht die Ersten, die in die Kirche kamen, sondern in die Südandenkirche kamen. Es gab andere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Kanada, aus der Schweiz, aus Frankreich, die ebenfalls in der Diözese Puno tätig waren. Aber ich glaube, die Entscheidung, die die Ortskirche getroffen hatte, wir wollen unser Volk auf seinem Weg begleiten, das war das Motto des Grundlagendokuments, das diese fünf Südandendiözesen verabschiedet hatten, bevor wir kamen. Ich glaube, dass dieses Leitwort den Menschen im Südandengebiet begreiflich gemacht hat. Diese Kirche holt keine Ausländer, um uns zu bekehren, sondern um uns zu begleiten in unserem Bemühen, unser Leben menschlicher zu gestalten. Nicht nur den Mächten ausgeliefert zu sein, die in Lima fernab wohnen und eigentlich nur die Interessen der Großstadt vertreten und an uns 1100 Kilometer südlich von Lima gar kein Interesse haben.
Gleichwohl kann man ja Vertrauen nie einfordern, man muss es immer gewinnen, egal in welcher Beziehung, wo auf der Welt. Was halten Sie denn im Nachhinein für die entscheidenden Momente in der Haltung oder im Tun, dass Sie das Vertrauen gewinnen konnten? Denn das ist ja Ausdruck davon, wenn die Campesinos sagen, Pachamama hat dich jetzt festgehalten, dann ist ja Vertrauen da.
Dass wir mit ihnen in den auf 5000 Meter Höhe gelegenen Weilern auf den Schaffellen geschlafen haben, dass wir mit ihnen das gleiche Essen geteilt haben, das sie selber aßen, den Shunyo, also die gefriergetrocknete Kartoffel oder die Schafskopfsuppe. Mhm. Ja, das waren schmackhafte. Oder was für mich eine besondere Herausforderung war, Meerschweinchen zu essen. Das habe ich erst für ganz unmöglich gehalten, aber als ich dann mit ihnen das Essen geteilt habe, habe ich gemerkt, erstens, wie schmackhaft das ist und zweitens, wie klug es ist, sich vom Eiweiß dieses Tieres zu ernähren, das für sie ein Nahrungsmittel war, an das sie leicht kommen konnten.
Hier werden auch Hasen gegessen, obwohl Kinder sie halten in ihren Ställen. Also, dass Sie sagen, das Entscheidende war einfach,
das Teilen des
genau
alltäglichen
so
Lebens
zu leben, wie sie, und nicht besser und Nein. keine Privilegien und kein gar nichts. Sie haben am Ende gesagt, jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich das gefunden habe, irgendwo habe ich das gefunden, dass Sie das über diese Zeit gesagt haben, ich habe wie Elias die Stimme Gottes in den Bergen gehört. Danach habe ich Sie zwar auch schon gefragt, aber vielleicht, ja, das ist so ein großes Wort, ich habe die Stimme Gottes gehört.
Ja, in dem Sinne, dass also in dem doppelten Sinne der Geschichte, die von Elia in der Bibel erzählt wird. Der eine Teil besteht darin, dass er sich unter den Ginsterstrauch legen darf, um schlafen zu können. Und das war für mich die Zeit meiner Depression, in der ich sehr schwierige Momente hier in meinem Leben durchlitten hatte und in der ich tiefenpsychologisch an mir selber arbeiten musste. Mhm. Und als ich dann in Pucará auf der Höhe auf 4000 Meter war, erinnerte ich mich daran, dass der Engel zu Elia ein zweites Mal kam und sagte, nimm Brot und Wein, nimm Brot und Wasser, du hast noch einen weiten Weg vor dir. Und dann kommt er zum Berg Horeb und in der Stimme verschwebenden Schweigen, so übersetzt Martin Buber, das leise Rauschen des Windes, hört er die Stimme Gottes. Und für mich war die Stimme Gottes zu hören von Leandro, von Zeferina, von den kleinen Leuten, die eigentlich nur ganz zögerlich über ihre eigenen Erfahrungen sprachen, aber die mir nahelegten, wie ich mich, die Welt, die Kirche zu verstehen hatte.
Diese kleinen Leute haben Ihnen auch nahegelegt, dass man dahin geht, wo man herkommt, in die Erde. Und Sie sind dann nach Deutschland zurückgekehrt, allerdings verändert zurückgekehrt. Hm. Und über dieses veränderte Zurückkommen sprechen wir nach den Nachrichten. Domradio. Norbert Ernst, wir reisen jetzt mit Ihnen wieder um die halbe Weltkugel zurück. Aus den Südanden, wieder zurück an den Niederrhein, nach Münster, nach Deutschland. Und wir sind jetzt so Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre angelangt. Und Sie haben eben sehr plastisch und greifbar erzählt, wie sehr Sie diese Zeit verändert hat. Wenn man aber so verändert ist und dann in der alten Welt landet, ist das ja schwierig. Wie ging das denn, in der alten Welt wieder zu landen?
Das war für mich deshalb, glaube ich, gut abgefedert, weil ich sehr bald Freunde, Freundinnen, Menschen fand, die sich in einer ähnlichen Suchbewegung befanden wie ich. Der Bischof von Münster erlaubte mir die Chance, mit Miserior zu arbeiten und gleichzeitig in einer Pfarrei tätig zu sein, in der Menschen ebenfalls dabei waren, ihr weltweites Kirchesein zu begreifen und zu praktizieren. Das heißt, auf zweierlei Weise, einmal lokal gebunden und zum anderen auch auf nationaler Ebene und internationaler Ebene. Das Hilfswerk Miserior hat ja gerade auch, was die Bildungsarbeit angeht, stets die Aufgabe, auf nationaler Ebene mit daran zu wirken, dass die Kirche katholischer wird in diesem globalen Sinne. Und auf internationaler Ebene die Beziehungen zu halten zu den anderen kirchlichen Erfahrungen in den anderen Kontinenten. Diese Chance, die der Bischof mir da bot, habe ich gern ergriffen und bin der Einsicht gefolgt, die Oscar Romero mir, der ermordete Erzbischof von San Salvador, ans Herz gelegt hatte, mit seiner Einsicht, Gott wird geehrt, wo und wenn die Armen leben können.
Das liegt mir die ganze Zeit auf der Zunge zu sagen. Das, was Sie da beschreiben, ist ja ein bürgerliches Leben. Nichts gegen bürgerliche Leben, aber die Kirche der Armen lebt ja nun anders. Und wenn Sie gesagt haben eben, dass ich auf diesem Schafsfell geschlafen habe und dass ich die Schafskopfsuppe und die Meerschweinchen gegessen habe, das hat den ganzen Unterschied gemacht. Ich will jetzt nicht so ein großes Wort, aber es fühlt sich an, als könnte man es verraten, die Erfahrung, die man da gemacht hat, ja, wenn man zurück ins bürgerliche Leben geht.
Ja, ja, das wäre, das ist wirklich eine Gefährdung, wenn man sich dann anpasst an die hiesige Welt. Aber wissen Sie, als ich ein Jahr nach meiner Rückkehr nach Deutschland wieder nach Bukhara kam und einer meiner Freunde sagte, jetzt wissen wir, dass ein Bukhareño in Deutschland lebt. Da habe ich mich bestärkt gefühlt in meinem Engagement. Ich habe gedacht, Sie haben verstanden, dass ich erstens dahin gehöre, wo meine Eltern begraben sind, aber nicht, um mich an die kleinbürgerlichen Verhältnisse hier anzupassen und sozusagen das andere als eine vergangene Episode vielleicht auch nostalgisch zu betrachten, sondern als eine Lehrzeit, die mich mobilisiert, in dieser sich immer globalisierter darstellenden Welt die Solidarität zu praktizieren mit denen, die die Opfer der Verhältnisse sind.
Aber was heißt das? Was macht der Bukhareño, der Sie sind hier in Deutschland, um das Wort "Ich habe die Stimme Gottes wie Elia gehört" zu bewahren, weiterzugeben? Was macht der Bukhareño dafür?
Er engagiert sich an der Seite derer, die hier zugunsten von Hartz-IV-Empfängern tätig sind oder mit Arbeitslosen arbeiten, wie wir das im Kinderhaus in Münster gemacht haben. Und unter diesen Verhältnissen hier dafür zu sorgen, dass Menschen nicht als Bittsteller, sondern in ihrer eigenen Würde anerkannt werden. Und das haben wir auf, wie gesagt, in verschiedenen Aktionen und Organisationen in den Gemeinden hier gemacht, aber eben auch in der realen Verbindung zu den Menschen in der Zweidrittelwelt.
Ist Ihnen hier auch mal sowas, ein Leandro begegnet, der Ihnen aus seinem eigenen unmittelbaren Zugriff auf einen biblischen Text etwas erschlossen hat?
Ja, in persönlichen Einzelgesprächen schon. Ja. Die signalisierten, wo jemand aus biblischer Quelle sein eigenes Leben mit gestaltet hat. Aber das waren für meine Begriffe keine so durchgreifenden und meine Erkenntnis vorantreibenden Geschichten, wie ich die in Lateinamerika erlebt habe.
Es kommt auf dich an, aber es hängt nicht von dir ab, dass Gottes Reich werde. Das ist ein Satz von Ihnen, Norbert Ernst. Und ich würde jetzt am Ende, wo wir den Weg gegangen sind von dem kleinen Jungen, der so früh Verantwortung übernehmen musste in seiner erst vaterlosen und dann elternlosen Familie mit dieser Mutter, die so viel Erbe in sein Herz gelegt hat, über diesen Weg gegangen sind bis nach Peru und zurück in die Weltkirche und zurück über das Konzil und alles, wie das Konzil sie geprägt hat. Ist das die Essenz? Es kommt auf dich an, aber es hängt nicht von dir ab, dass Gottes Reich werde. Warum ist das für Sie so eine zentrale Aussage?
Das Wort enthält einerseits eine Herausforderung, meine persönlichen Kräfte einzusetzen, aber zugleich nicht, ich würde das mal so formulieren, einem Messias-Syndrom zu verfallen, dass ich für alles verantwortlich bin. Ich glaube, das habe ich auch aus meiner Kindheitsgeschichte mitgenommen. Diese ständige Überverantwortlichkeit für den Jungen, die überfordernde Verantwortlichkeit, die ich nachher auch wie ein altes Kleid unter Schmerzen ablegen musste, hat mich dazu gebracht, auf der einen Seite mich zu bescheiden, aber auf der anderen Seite auch mit aller Entschiedenheit und Kraft, die mir zur Verfügung steht, mich zu engagieren. Und auch das lerne ich von den Katakombenpaktbischöfen, die einerseits sagen, in aller Bescheidenheit und Demut, dass wir dem Evangelium nicht entsprechen, aber mit aller Entschiedenheit und Kraft wollen wir ihm doch folgen. Das schlägt sich auch in diesem einen Satz nieder.
Es gibt so eine schöne Weisheitsgeschichte, also die mir in diesem Zusammenhang immer sehr nahe ist. Da gibt es einen kleinen Spatz und einen Waldbrand. Und der Spatz fliegt immer hin und her und hat immer so einen Tropfen Wasser im Mund. Und dann, was machst du? Du kannst ja sowieso nichts ausrichten. Und er sagt, ja, aber deswegen muss ich doch löschen. So, also diese Spannung auszuhalten und nicht da rein zu verfallen, ja, die Welt ist schlecht und ich kann sowieso nichts machen. Also, ja. Und letztlich, da...
Ja, das ist ja einer der gottlosesten Sätze, den man sagen kann, da kann man nichts machen.
Ja.
Das halte ich für den eigentlichen gefährdenden Atheismus.
Es gibt dieses Wort aus der Chaosforschung. Auch der Flügelschlag des Schmetterlings bewegt das Universum. Also ich verbinde diese Geschichte mit dem Spatz immer damit, dass ich nicht wissen kann, was dieser eine Tropf bewirkt. Und wenn ich ihn nicht dahin bringe, wenn ich selber schon entschieden habe, der Wald brennt, ich kann sowieso nichts tun. Ja, wer bin ich denn, dass ich das entscheiden kann? Ne? So. Also von daher, ich fand diesen Satz sehr schön. Ich will aber ihn verbinden am Ende nochmal mit Aparecido und mit Papst Franziskus. Denn ich habe ja am Ende auch, als ich mit dem Kollegen über diese Sendung vorher gesprochen habe, gesagt, heute kommt ein ganz glücklicher Gast. Und sie haben im Fragebogen auch gesagt, ich habe geweint, als Papst Franziskus. Ja. Papst Franziskus wurde, also als Jorge Maria Bergoglio Papst Franziskus wurde, weil für sie jetzt am Ende etwas wieder ans Tageslicht kommt, was für sie die ganze Zeit da war, aber was lange Zeit nicht gewollt war. Was an diesem Pontifikat macht sie so glücklich?
Dieser Papst ist, ich wiederhole das Wort nochmal, in meinen Augen kein Gottesbesitzer, sondern einer, der aufmerksam ist für Gottes Erfahrung in ganz anderen Zusammenhängen. So begegnet er den Menschen anderer Religionen, so begegnet er den Kranken, so begegnet er den Jugendlichen, den Arbeitslosen. Und er hat das dann auch in seiner Botschaft an die Kirche, seinem Weckruf an die Kirche, würde ich ihn gerne nennen, die Freude des Evangeliums oder die Freude am Evangelium so formuliert, wenn er sagt, jedes Mal, wenn wir einem Menschen in Liebe begegnen, werden wir fähig, etwas Neues von Gott zu entdecken. Das heißt, er selber entdeckt etwas Neues von Gott und ist nicht derjenige, der anderen beibringen kann, wie sie Gott entdecken. Er ermuntert zur eigenen Gotteserfahrung. Und das ist ein Amtsverständnis, das ich als sehr befreiend empfinde, weil die Kirche damit ihrer Aufgabe nachkommt, nicht Gott in dieser Welt präsent zu halten, wie manche das sehr selbstbewusst formulieren, sondern darauf aufmerksam zu machen, dass es in dieser Welt mehr als alles andere geben muss, als das, was wir mit unseren Eigenkräften bewirken können. Und alles das, was er an Bescheidenheit zeigt und an Zurückhaltung, ist, glaube ich, dieser grundsätzlichen Glaubensfreude geschuldet, dass Gottes Wirken größer ist als unser Herz.
Manchmal lasse ich am Ende dieser Sendung die Fee erscheinen und sage, wenn jetzt die Fee käme und waren nicht drei Wünsche, aber einen Wunsch frei hätten, für dieses Pontifikat, für diesen Papst, würden Sie dann sagen, schon gut, Fee, du kannst wieder gehen, ist schon erfüllt, oder hätten Sie einen Wunsch?
Ja, ich habe den Wunsch, dass dieser Papst den rechten Zeitpunkt für das Nachlassen seiner Kräfte im Amt nicht nur erkennt, sondern auch ihm folgt. Und das hat er ja schon mehrfach angedeutet. Und dass dann vielleicht jemand das Amt übernimmt, der durch diesen Anstoß des Franziskus-Projekts und Pontifikats die pastorale Umkehr zur samaritanischen Kirche fortsetzt.
Das ist Ihr Wunsch für dieses Pontifikat und der Wunsch für Sie?
Dass ich, solange meine Kräfte reichen, daran noch mitwirken kann, dass das realisiert wird.
Dass was realisiert wird?
Die Umkehr zur samaritanischen Kirche. Jetzt müsste man die Geschichte vom barmherzigen Samariter erzählen.
Ich glaube, an dieser Stelle können wir Sie bei unseren Hörern vielleicht voraussetzen.
Ja,
aber
sagen
Sie uns doch, wie das konkret, also was Sie konkret tun wollen für die samaritanische Kirche. Haben Sie eine konkrete Vorstellung? Kein Franziskus-Projekt, ein Norbert-Arndt-Projekt?
Mit den Arbeitslosen dafür zu sorgen, dass Arbeit gerechter verteilt wird und alle die Sicherung ihrer konkreten und realen Lebensverhältnisse erfahren können.
Norbert Arndt, ich danke Ihnen, dass Sie heute, obwohl Sie sehr beschäftigt sind, nach Köln gekommen sind und Ihre Geschichte erzählt hat, einmal nach Peru und zurück über die Katakomben des Vatikans. Und ich wünsche von Herzen, dass Sie noch viel Gelegenheit haben, an der samaritanischen Kirche mitzuarbeiten. Ich danke allen, die eingeschaltet und zugehört haben und hoffe von Herzen, dass da etwas bei war, was Sie inspiriert und vielleicht auch glücklich macht oder Ihnen einen langen Atem gibt, dass es manchmal sehr lange dauert, bevor die Dinge, an die man wirklich glaubt und die man wirklich, also für die man wirklich steht, bis die wieder ans Tageslicht oder in den Mainstream zurückkommen. Am Mikrofon war Angela Krumpen, machen Sie es gut.